Und mein Trainer Schild in seiner Weisheit dann gesagt hat, Geschwister, wo ist die Mannschaft, die das Schiff braucht, das Gemeinde heißt? Und ich denke, das ist es, was er bei euch spürt. Schon als ich reinkam, war ich wieder beglückt von dem, was hier alles so zu finden ist. Von den Worten, von den Sprüchen, von den Hinweisen, von diesem wunderbaren Kreuz mit dem Zeichen der Auferstehung. Neulich sagte mir ein frommer Bruder, wir brauchen in unserer Gemeinde heute kein Kreuz. Nein, aber wir brauchen die Botschaft vom Kreuz, vom Auferstandenen. Und dann das Letzte, was bei euch sein sollte, ist durch Corona die Kindersegnung unserer beiden Enkel verschoben worden. Und deswegen bin ich so froh, dass das bei euch so problemlos geht und dass ich heute hier sein darf. Der Herr hat mir für dieses Jahr zu predigen etwas auferlegt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Er hat mir sehr deutlich gesagt, predige über die kleinen Briefe im Neuen Testament. Und dann sagt er, lieber Herr, ich soll doch keine Bibelstunden halten, sondern predige. Ja, sagt er, das stimmt schon, aber predige über die kleinen Briefe. Jetzt werden einige von euch fragen, wie macht das denn Gott? Mit mir redet er gar nicht. Das stimmt nicht. Wenn der Mensch hört, redet Gott. Neulich sagte mir mein Orthopäde, eigentlich würde sie zu Yoga schicken, aber ich weiß, dass sie beten. Und ich sage, danke, Herr Doktor, Sie haben begriffen, was wir meinen. Ja, sagt er, ich bin syrisch-orthodox und wir haben das immer gelernt, dass das Gebet besser ist als Yoga. Da habe ich gedacht, da muss ich das Syrer nach Germanien kommen, um uns zu sagen, wie wichtig das ist, was uns Gottes Wort zeigt. Siehe, er betet, musste da Ananias hören, als er Angst hatte, zu Paulus zu gehen, der sich wie ein Wildschwein benommen hat und die Gemeinde verfolgt hat. Und der Seelsorger meint, Gott sagen zu müssen, das ist ein fürchterlicher Typ. Und Gott sagt ihm, nein, nein, ich habe einen Plan für ihn. Siehe, er betet. Leute, lasst uns Menschen des Gebets sagen. Deswegen ist mir eure Gebetszeit so wichtig. Und ich habe gedacht, wie schön, was alles an Gebetsanliegen da zu finden ist. Als Anregung, oder wenn ich vorhin die Einführung in die Taufe als Teil der Aufnahme in die Gemeinde gehört habe. Also besser geht's doch gar nicht. Herzlichen Dank. Das war wirklich großartig. Ich freue mich mehr auf meine Taufe als auf die Gemeindeaufnahme. Einladung zum Miteinander feiern. Einladung zum Gottpreisen. Nein, nein, das Wasser macht's nicht. Aber die Gemeinde ist das Flaggschiff der Liebe Gottes. Und das ist mein Thema heute Morgen. Jesu großer Auftrag an seine Leib, die Gemeinde. Hast du begriffen, was Gemeinde ist? Hast du verstanden, was er meint? Als Petrus diesen Brief schrieb, sind gerade eben Gemeinden erst entstanden. Die Zeit des Missionsteams war vorbei, Gemeinden entstanden. Und gleich ging's los. Streit, Frage nach dem Sabbat, darf man den Samstag feiern, muss man den Sonntag feiern, Probleme, die wir bis heute sehen. Und Petrus schreibt seine Briefe. Im ersten Brief geht es ja los damit, dass er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, der uns wiedergeboren hat zu der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Also dieser erste Brief beginnt mit diesem Knüller, gelobt sei Gott. Heute Morgen kann ich nicht über den ganzen Brief predigen, wie gesagt, keine Bibelstunde, aber euch ein Stück Mut machen, in ihm zu forschen. Neulich sagte mir jemand, deine Predigt war ganz ordentlich, aber es war zu wenig Bibel drin. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du alles nachstellst, was ich gesagt habe, dann wird schon genug Bibel drin sein. Es war eine russlanddeutsche Gemeinde, in der es üblich war, dass eine Bibelstelle nach der anderen zitiert wurde. Und kaum war dieser liebe Bruder weg, kam ein junges Mädchen, vielleicht 18, und sagte, danke, dass du nicht so viele Bibelstellen zitiert hast und ich nicht alles nachschlagen muss. Also jetzt könnt ihr euch überlegen, wie ihr es machen wollt. Aber in diesem ersten Petrusbrief werdet ihr mit den letzten Gedanken, die wir hier in den letzten fünften Kapitel haben, durchaus an den Punkt kommen, wo ihr nachschlagen müsst, wo ihr gucken müsst, was Gott uns zu sagen hat. Das hat mich wohl sehr bewegt, dass die Schriftlese mit Klavierbegleitung war. Ihr Lieben, wenn die Musik eine Brücke wird fürs Evangelium, wie viel schöner als all das, was wir wachend und so erleben. Wie großartig, wenn Gottes Geist uns auch musikalisch begleitet. Jesu großer Auftrag an seine Gemeinde. Und deswegen ist dann mein erster Gedanke, wir sind von Gott zum Dienst berufen. Ich habe zurzeit den Eindruck, dass nach 50 gemeinsamen Dienstjahren mit Renate und 7 Studienjahre davor meine Zeit so langsam zu Ende geht als Prediger und Lehrer. Und es fällt mir sehr schwer, aber es fällt mir leicht, wenn ich sehe, dass die Gangsters kommen. Wenn ich das erlebe, wer heute Morgen mit dir, liebe Victoria, da kann man doch nur Victoria sagen. Gelobt sei Gott. Und dann wird man doch richtig fröhlich und denkt an die alten Lieder, wovon Victoria auch in den Gemeinden gesungen wurde. Hier ermahnt einer. Das Amt des Ermahners war ein sehr wichtiges Amt in den frühen freikirchlichen Gemeinden. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wie wir es da noch erlebt haben, oder den übertriebenen Frömmigkeiten. Meine Sonntagsschullehrerin sagte, man darf am Sonntag keine kurzen Hosen tragen. Ich war noch nicht in der Schule. Und ich frage Tante Martha, warum? Das steht in der Bibel. Ich war noch nicht in der Schule. Ich konnte nur ein bisschen lesen. Ich ging an den Abendmahlstisch, weil die große, dicke Bibel lag, schnappte sie mir mit meinen damals noch kleinen Händen, brachte sie zu ihr und sagte, Tante Martha, zeig mir das. Sie konnte es nicht. Na ja, manches Mal übertreiben wir. Manches Mal bringen wir Dinge, die einfach verkehrt sind. Wie oft haben Menschen gemeint, es wäre die letzte Generation. Und jetzt kommen welche und schreien und kleben. Und Gott wird zu seiner Zeit sagen, es geht zu Ende. Der Globus quietscht und eiert, bald ist er ausgeleiert. Das passiert. Aber der lebendige Gott hat die Zeit. Und der lebendige Gott weiß, wann es letzte Generation ist. Und bis er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, haben wir einen einzigen Job, nämlich zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott, um das auszuleben. Und deswegen schreibt Petrus, ich, als einer der Ältesten, ermahne euch, die ihr in den Gemeinden Aufgaben, Leitung habt, dass ihr Zeugen der Leitern Christi seid. Ja. Wenn man zurückguckt, dann sind da Leiden. Und jedes neugeborene Baby ist geboren, um zu sterben. Das ist eigentlich schrecklich. Du bist geboren, um zu sterben, und doch stimmt das nicht. Du bist geboren, um zu leben. Um Ewigkeit in deinem Herzen zu haben. Und das ist die große Freude, die wir haben, mit der wir auch bereit sind, Leiden zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Die Leiden, die wir ändern können, die wir noch gerne ändern. Wir wollen noch gerne tun, was wir können. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Und da müssen wir Gott bitten, dass er uns hilft, sie anzunehmen. Weidet die Herde Gottes. Tut etwas. Ihr seid von Gott berufen. Und Petrus schreibt als Glaubender zu Glaubenden. Dieser Brief ist gerichtet an Christen. Nicht an Mitglieder irgendeiner Organisation, nicht an irgendjemand, der an irgendeiner Form seiner Taufe festhält, sei das die Zwangsbefeuchtung oder was Freiwilliges. Ihr Lieben, die Taufe, hat Luther sehr richtig gesagt, macht es nicht. So der Geist, so mit und in dem ist, was Taufe ist. Weit die Herde Gottes als Menschen, die im Glauben leben. Ihr seid berufen zum Leiden. Ihr seid berufen zur Teilhabe einer zukünftigen Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie der Himmel aussieht. Ich habe so manche Vorstellungen. Und wenn ich anfange zu spielen, dann kann ich euch so sagen, dass ich mich darauf freue, Bach zu hören. Dass ich mich darauf freue, Luther predigen zu hören. Dass ich von Spörtchen endlich mein Lauter wieder richtig predige. Aber wenn es dann so sein wird, ich glaube, es wird alles vergehen an der einen einzigen Erfahrung, Jesus zu sehen, wie herrlich wird es sein. Also meine Vorstellungen, meine Gedanken, okay, wie die Wiederkunft aussieht, weiß ich nicht. Ach, was streiten sich die Leute über Formen seiner Wiederkunft? Lasst uns damit aufhören. So lasst uns warten auf seine Wiederkunft. Wartet, betet, seid bereit, handelt, bis ich wiederkomme. Und es ist so wichtig, dass wir hören, wir sind berufen, als gute Hirte unseren Dienst zu tun. Und das gilt einerseits für die Gemeindeleitung, gilt für die Ältesten, aber das gilt auch für dich und mich in der Pfadfinderarbeit, in den geistlichen Diensten und in dem, was man so nebenher macht. Es hat mich in dem Gebet gerade eben sehr bewegt, dass auch für die Techniker gebetet wird. Wir vergessen das manchmal, dass für die gebetet wird, die dafür sorgen, dass wir so ein schönes Gemeindehaus haben, äußerlich und innerlich. Weil die Herde Gottes, und hier kommen wir natürlich auf Psalm 23, alles
klar. Tief biblisch ist, uns klar macht, was es heißt, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist derjenige, der für mich sorgt. Und wenn du dann sagst, Jehova ist mein Hirt, wie es im alten Übertragungslied heißt, okay, warum denn nicht? Gott ist Gott und seine Namen sind so tief. Mose fragt, wer bist du? Wenn ich dem Volk sagen soll, Gott führt mich, wer bist du? Und Gott sagt ihm, ich bin, der ich bin und ich werde sein, wer ich sein werde. Und jeder, der ein bisschen Hebräisch versteht, der weiß, man kann es nicht ausdrücken. Es ist der Name, der unaussprechlich ist, dieser wundervolle Gott. Und er sagt, du und ich, wir dürfen die Herde Gottes weiden. Ja, wenn wir früher gesungen haben, weil ich Jesu Schäflein bin, könnte schon passieren, dass jemand sagt, du bist aber ein großes Schaf. Aber die Vorstellung, dass der Hirte seine Herde führt, ist sehr, sehr ergreifend. Bist du heute Morgen bereit, eine gute Hirtin, ein guter Hirte zu sein? Psalm 23, lese ihn noch einmal nach. Johannes 10, gucken wir noch einmal an und siehe, wie Jesus der gute Hirte ist. Und wie er sagt, der gute Hirte ist den Seinen bekannt. Der Mietling, wie Luther übersetzt, wir könnten sagen der Angestellte, der ja auch einfach halt mitmacht, den kennen sie nicht. Ist das vielleicht die Chance der kleinen, überschaubaren Gemeinde, dass jede und jeder versucht, seinen Dienst zu tun unter dem großen Oberhirten, dem Erzhirten, manchmal auch dem Herrn und Bischof meiner Seele, diesem wunderbaren Gott, sorgt für die Gemeinde und ermutigt zum Dienst. Auch da fällt ja auf, dass die Dienstbereitschaft steigt mit der Bereitschaft voranzugehen. Und wir haben das in vielen Bereichen verlernt. Wir sehen nicht mehr, dass es wichtig ist, dass wir das tun, was wir können. Und bin ich so froh, dass das Zweite kommt, nämlich das Sorgenabladen ist erlaubt. In den Versen 3 und 4 heißt es, nicht als die Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr erscheinen, wenn der Erzhirte die unvergängliche Krone euch übergibt. Bist du bereit zu dieser tiefen Hingabe? Bist du bereit, deine Sorgen abzuladen? Und das ist nur möglich, wenn wir uns an seine Befehle halten. Wenn wir das tun, was die Schrift sagt. Es hat mich in Mark und Bein erschüttert, dass auf dem Kirchentag in der Schlusspredigt gesagt wird, es ist Zeit zu sagen, Gott ist queer. Es ist Zeit zu sagen, tut Buße, steht übrigens in dieser Bibelstelle, die man geflissentlich ausgespart hat. Und bei all dem Guten, was da gewesen sein mag, müssen wir unsere Stimme erheben und sagen, so geht's nicht. Und das hat mich schon erschüttert, dass freikirchliche Präses und Bischöfe und Leiter von christlichen Bibelschulen es nicht gewagt haben, hier aufzustehen und zu sagen, so geht's nicht. hinterher hat Idea und Co. natürlich einiges gesagt. Aber Geschwister, Gemeinde Jesu muss ja anders denken, sagt mir eine junge Pastorin. Ich bin ja so froh, dass ich endlich auch Homosexuelle trauen darf. Sage ich zu ihr, hast du schon mal mit einem zu tun gehabt? Nee, noch nie, aber jetzt darf ich's. Geht's noch blöder? Wenn Gott uns solche Menschen schickt, dann sind wir für sie da. Und dann zeigen wir ihnen die Schrift. Und dann haben wir sie lieb. Und dann entdecken wir vielleicht ganz unterschiedliche Dinge. Als meine Frau und ich das erste Mal jemanden entdeckt haben, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich Mann oder Frau bin, stellte sich heraus, dass er biologisch keine Geschlechtsorgane hatte. Das habe ich bis dahin nicht für möglich gehalten. Und er kam in unsere Veranstaltung. Leute, wenn Gott uns Menschen schickt, dann wollen wir anfangen, darüber nachzudenken. Aber immer anhand der Schrift und doch nicht einfach da Großartiges hinzustellen. Gemeinde Jesu hat hellwach zu sein, weil wir in einer Zeit leben, in der man nicht mehr voneinander lernen will, wo man nicht mehr zuvorkommend miteinander umgehen will, wo man die Sprüche 16, 18 vergessen hat, Hochmut kommt vor dem Fall. Ehrlich, wie viele Christen haben wir fallen gesehen, weil sie hochmütig waren? Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen. Und vor euch steht einer, der das zugeben muss, als ich meinte, Psychologie, Therapie und Evangelisation miteinander verknüpfen zu können und mich als den großen Therapeuten gesehen habe, da kam der Hochmut und da kam der Fall. Und Gottlob hat Gott zurechtgebracht durch Brüder und Schwestern, die sehr deutlich gesagt haben, die Schrift sagt, lasst uns lernen, von der Schrift aus den Hochmut zu bekämpfen. Lasst uns lernen, von der Schrift aus Vergebung zu üben. Geborgen sind wir in Gottes guter Hand. Du bist zur Demut berufen, ja, du bist sogar zur Demut fähig. Und das war für mich ziemlich schwierig, weil für mich war, wo ich bin, ist immer vorne. Und wenn mein Väterchen gesagt hat, der unterste Weg ist immer frei, dann fand ich das halt, naja, leise rieselnder Kalk. Leute, lasst uns heute Morgen ganz neu entdecken, was es heißt, diesem Herrn nachzufolgen. Ordnet euch einander unter. Mann und Frau werden ja oft ausgelacht, wenn sie sagt, ich bin seine Gehilfin. Aber was täten wir Männer, gerade auch in der Verkündigung, ohne unsere Frauen? Ich habe manchem Prediger hinterher gesagt, ich danke Gott für deine Frau, denn man kann nur so predigen, wenn eine Frau hinter einem steht. Ihr Lieben, das ist eine Not, dass wir verlernt haben, was wirklich Partnerschaft ist. Ihr Männer, achtet eure Frau wie Jesus die Gemeinde. Und ich glaube, da ist keiner unter uns, der nicht schamrot wird. Denn das schaffen wir nicht. Aber mit Gottes Kraft überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Leute, das ist unsere große Chance. Und da ist dann das Miteinander sprechen so wichtig. Lasst uns nicht vergessen, auch hier den Herrn ernst zu nehmen. Wie er für seine Gemeinde sorgt, so sollen auch wir füreinander sorgen. Geht zuvorkommend miteinander um. Und erkennt, dass ihr zur Demut berufen seid. Denn Gott will diese Mutbereitschaft zur Dienstbereitschaft. Das eine ist nicht von der anderen zu trennen. Dienstbereitschaft und Mutbereitschaft. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Da können dann auch sogenannte Lebensschicksale eine große Hilfe sein, zurückzukommen zu Gott. Wie viele haben wir erlebt, die durch Krankheitsnöte und Todesereignisse von Gott wegkamen. Aber wie viele kennen wir auch, die dadurch ermutigt wurden, die dadurch neu gestärkt wurden. Demütigt euch unter die große Hand Gottes. Lasst uns das ganz mutig tun und dabei eben erkennen, dass das Alte Testament uns darauf hinweist, Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann kommen die Erfahrungen der Geborgenheit. Wir sind in Gott geborgen. Wir dürfen alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Im Urtext steht hier, schmeißt's weg, lasst's los, weg damit, werft eure Sorgen weg. Das heißt nicht, dass wir nicht fürsorgen sollen, dass wir nicht vorsorgen sollen, dass wir nicht planen sollen, nicht? Die Veranstaltungen, die vor euch liegen, da kann man nicht sagen, naja, mal sehen, wer kommt. Wenn das einer probiert, dann wird's schief gehen. Als irgendwelche frommen Missionare gemeint haben, wir können nach Afrika, ohne Afrikanisch zu können, wir haben den Heiligen Geist, er wird uns schon die Rede der Zunge geben, dass wir die verstehen, ist es völlig daneben gegangen. Und als der fromme Prediger Harms gemeint hat, er muss sich nicht mehr vorbereiten zu predigen, da hat ihm Gott in der Predigt gesagt, du bist faul gewesen. Geschwister, lasst uns bereit sein, zu denen zu gehören, die demütig sind. Zu denen zu gehören, die ihre Berufung vom Herrn ernst nehmen und ihre Sorgen abladen. Die wissen, wo sie hingehen können, weil sie geborgen sind in ihm. Und weil sie mit Vers 7 so ganz genau wissen, ich darf bei ihm abladen. Und dann kommt das Dritte, durch Leiden zur Herrlichkeit. Das ist der Abschnitt, den ich in meinem Predigtdienst am liebsten immer weglassen würde. Denn ich leide nicht gern. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne Schmerzen haben, die gerne Versagen haben. Aber ich gehöre zu denen, die lernen mussten, dass es dazu gehört. Auch das eigene Versagen. Und da ist es so wichtig, dass ich weiß, diese Leiden haben oft einen satanischen Hintergrund. Nein, ich will keine Dämonologie predigen. Ich will nicht den Leuten Angst machen. Aber ich möchte sehr deutlich sagen, dass zum Leben des Christen auch die Anfechtung gehören. Und wenn ihr da im ersten Buch Mose nachschlagt, dann werdet ihr sehen, dass von Anfang an die Schlange die Verführerin war. Und wenn heute gesagt wird, wir müssen von Männerinnen und Frauinnen sprechen, dann merken wir doch, was das für eine Dummheit ist. Die Heilige Schrift zeigt uns so deutlich, wie der Feind von Anfang an da ist. Und wie plötzlich Dinge wichtig werden, die gar nicht wichtig sind. Und wie die Ausreden kommen. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Ich armes Weib bin doch nicht schuld. Ich bin doch von der Schlange verführt worden. Spürt ihr? Der eine schiebt's auf den anderen. Erleben wir gerade eben bei der Ampel, wie der eine den anderen zum Hampelmann macht, wie man sich gegenseitig oder zur Hampelfrau, wie man sich nicht anerkennt, wie man gegeneinander arbeitet. Und das haben wir leider ja in manchen Gemeinden auch erlebt. Und ich bin so dankbar, dass ihr eine Gemeinde seid, in der Geschwister aus verschiedenen Prägungen gemeinsam dem Herrn dienen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wenn in der Kinderstunde ein Lied gesungen wurde, der Löwe um mich brüllt, dann habe ich Brüll gerufen. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, der Löwe brüllt. Aber er kann ganz leise kommen, ganz heimlich. Ist doch nicht so schlimm. Neulich sagte ein junger Bruder in der Predigt, kleine Lügen sind doch erlaubt. Und die Gemeindeältesten sagen, ja, ist richtig. Und ein Bruder, ehemaliger Bibelschüler, sagte, die Schrift sagt aber, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und sie haben ihn nicht verstanden. Geschwister, keiner unter uns kann von sich sagen, ich habe noch nie gelogen. Aber fast alle können sagen, ich will nicht lügen. Und das ist der große Unterschied. Lasst uns sehen, dass der Teufel umhergeht. Dass auch Leiden ganz oft einen solchen Ursprung haben. Ich kann nicht unterscheiden, wann und wo, aber ich möchte das wirklich deutlich machen, dass Gott dem Satan erlaubt, dich und mich durcheinander zu bringen. Meine Männer in St. Pauli haben den Teufel als den Schleudergang in der Waschmaschine bezeichnet. Und ich glaube, es ist ein tolles Bild. Jawohl, er schleudert uns durcheinander, er ist ein Durcheinanderbringer. Und was sagt Gott in Hiob 2, Vers 6? Schone seine Seele. Also ihr Lieben, da wo wir am verletzlichsten sind, da sorgt Gott dafür, dass wir geschont sind und dass wir durchgetragen werden. Und so kann der Hiob dann in Hiob 19, 25 sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war der Schrei einer zerschundenen Persönlichkeit. Und wollten wir ja nicht trennen, Körper, Seele und alles andere. Nein, der Mensch ist eine Einheit. Gott hat ihn geschaffen zu einer lebendigen Seele. Und wenn dann die Frage kommt, darf ein Christ Depressionen haben? Ob er es darf, weiß ich nicht. Aber dass ich gelegentlich welche kriege, kenne ich auch. Und was mache ich dann? Was hilft mir dann? Mein Orthopäde sagt, Sie können ja beten. Und manche Psychiater sind dankbar, wenn man vom Gebet herkommt. Und andere sagen, ist doch Mumpitz. Damit musst du leben. Deswegen wird ja davon geredet, dass es gilt, im Glaubenskampf festzustehen. Dem widersteht fest im Glauben. Und erinnert euch dran, dass eure Geschwister auf der ganzen Welt die gleichen Leiden haben, Vers 9. Auf der ganzen Welt. Und morgen predigen in den U-Bahn-Schächten von Kiew meine ehemaligen Seminaristen. Sie predigen das Evangelium trotz oder gerade wegen des Krieges. Sie predigen Rettung in Christus. Und wir haben keine andere Botschaft. Und wenn ich die vielen Kriegspredigten angucke, die man heute so sehen kann, auch im Internet, dann bin ich erschrocken, wie viele für den einen und für den anderen Sieg beten und dabei vergessen, dass es auf dieser Welt nicht Friede werden kann, wenn nicht die Liebe Jesu siegt. Lasst uns den Mut haben, für diese zerschundene Welt zu beten, auch für das Ende dieser Kriege zu beten und dankbar zu sein für alles, was probiert wird, aber Gottes Plan ist manchmal ganz anders als unserer. Nach meiner Vorstellung hätte doch Gott das Attentat auf Hitler 44 gelingen lassen können und Millionen Menschen wären nicht gestorben. Warum es Gott nicht getan hat, ich habe ihn eigentlich einmal gefragt. Und ich hörte die Kanzeltonstimme meines Vaters. Du wirst es hernach erfahren und lass dir an meiner Gnade genügen. Hat mich genervt, aber ist leider, Gott sei Dank, tiefe Wahrheit. Im Glaubenskampf gilt es festzustehen. Die Leiden der Glaubenden sind auf der ganzen Welt gleich. Und deswegen fühlen wir uns verbunden und freuen uns über die weltweite Gemeinde. Und dann habe ich am Schluss einige Fragen. Gnade, was ist das? Was hast du mit Gnade erlebt? Es ist für mich Gnade, dass meine Frau nach 50 Jahren mich immer noch liebt. Ich hätte es keine 50 Jahre mit mir ausgehalten, sage ich Ihnen ehrlich, mit ihr war es nicht schwierig. Was ist Gnade, ihr Lieben, die ihr jetzt heiratet? Seid ihr bereit, einander anzunehmen? Ihr lieben werdenden Eltern, ihr habt ja schon Erfahrung als Eltern, aber nur getrost, es kommt noch schlimmer. Ihr werdet manches noch erleben. Und wenn die Pubertät kommt oder wenn dann die Jahre des Flüggewerdens kommen, dann muss man manchmal das Buch schreiben, meine Eltern sind im schwierigen Alter. Und dann merken wir etwas von den Problemen. Und dann ist doch die Frage, wie sieht meine Berufungsgewissheit aus? Weiß ich, dass ich berufen bin zur ewigen Herrlichkeit? Und bin ich bereit, meinen Bund mit Gott zu erneuern, weil er diesen Bund für mich erneuert hat? Und deswegen freue ich mich so, dass hier ein gedeckter Tisch steht, dass hier das Mahl unseres Herrn gefeiert wird, dass wir gemeinsam eingeladen sind, unseren Bund mit Gott zu erneuern und es neu zu sagen, dir, Jesus, folge ich nach. Und dann kann ich nur sagen, Herr, getrost bin ich nicht immer, aber durch Leiden hindurch zur Herrlichkeit will ich mit deiner Kraft gehen weil ich weiß, Hand, die mich lässt, halte mich fest. Und dann kann ich gar nicht anders, als zu sagen, ihm sei die Macht von Ewigkeit. Amen.